Einen wunderschönen guten Tag zur 10. Folge von Tacheles und Hörtchen. Mit mir Romy Segler und
Marion Ohnesorg, hallo.
Und unser heutiger Gast ist Helga Barthe. Am Anfang haben wir die Tradition, dass es immer Kuchen gibt. Und ich habe von Helga Barthe den Auftrag bekommen, Fritzkuchen mitzubringen. Und daran bin ich tatsächlich heute gescheitert. Es hat nicht funktioniert aus diversen Gründen. Und ich bin hier ziemlich angehetzt angerückt, ohne Fritzkuchen im Schlepptau. Und dann hat Helga Barthe gesagt, oh, eigentlich? Jetzt müssen Sie es nochmal sagen, was Sie gerade gesagt haben, da mich auch gerettet haben.
Das ist überhaupt kein Problem und so spät isst man auch gar keinen Kuchen mehr.
Genau, das ist diejenigen, die sich mit Medizin und Gesundheit auskennen, kluge Antwort und hat mich dementsprechend eben auch ein bisschen entlastet gerade. So, Helga Barthe, die ist die Leiterin, kann man das so sagen?
Einsatzleiterin.
Die Einsatzleiterin der grünen Damen.
Und Herren.
Und Herren, ganz wichtig, Gründam und Herren, habe ich mir sogar noch montiert, in Oberhavel. Und jetzt könnte man sich natürlich fragen, grüne Damen, was soll denn das sein? Und das müsste uns jetzt Helga Barthe vielleicht nochmal erzählen.
Tacheles und Hörtchen, ein Podcast mit Frauen aus Oberhavel.
Wir sind ehrenamtliche Helfer im Krankenhaus. Da gibt es verschiedene Aufgaben, die wir erfüllen. Wir gehen als reinen Besuchsdienst einmal die Woche mindestens 2, 3, 4 Stunden zu den Patienten, immer auf die gleiche Station, derjenige, der im Einsatz ist. Oder wir haben eine fahrbare Bibliothek. Dort sind auch grüne Damen, die mit einem Bücherwagen über die Station fahren und dann die Bücher verteilen an Patienten. Oder wir haben Lotsendienst und der Lotsendienst steht unten im Foyer und empfängt den Patienten. Er begleitet ihn auf Station oder zur Anmeldung, holt die Telefonkarte und, und. Und somit sind schon die ersten Aufregungen, die ersten Sorgen und Nöte nicht wie weggeblasen, aber schon etwas abgemildert.
Genau, Sie hatten gerade gesagt, wie Ihre Aufgaben sind. Woher kommt denn eigentlich dieser Begriff Engel in Grün?
Ach, Engel sind wir nicht. Wir sind ganz normale Menschen, die etwas Gutes tun wollen. Wir haben Zeit und diese Zeit widmen wir den kranken Menschen. Und wer uns auch selbst als Engel bezeichnet, weiß ich nicht. Aber die Farbe Grün, die resultiert aus den Anfängen, wo eine Brigitte Schröder in den 50er Jahren mit ihrem Mann, der Außenminister war, in die USA gereist ist. Und dort hat sie die Pink Ladies kennengelernt. Und das fand sie so toll, aber die Farbe Pink hat ihr nicht gefallen. Nö, hat sie gesagt, das will ich nicht. Und ist zurückgekommen und hat dann die grünen Damen gegründet. Grün, die Farbe der Hoffnung. Und dadurch ist diese Begrifflichkeit entstanden. Und die Anfänge waren natürlich alles Damen, die etwas Soziales machen wollten. Die waren noch in dieser Zeit ja eher zu Hause oder Hausfrauen und haben dann etwas Soziales geleistet. Und daher kommt die Begrifflichkeit.
Ich glaube, es gibt sogar einen Roman, ich weiß gar nicht, ob Sie den kennen.
Oscar und die Dame in Rosa, ja, ganz wunderbar. Ein sehr schönes Theaterstück, wird öfter mal im Schlosstheater aufgeführt. Auch ganz, ganz toll.
Gut zu wissen, aber darauf basiert das tatsächlich
ja,
auch, ne?
Ja, ja.
Ich verlinke das wahrscheinlich im Beitrag, damit die anderen das auch mitbekommen. Jetzt kommt natürlich automatisch bei mir, da ich auch aus dem medizinischen Sektor komme, diese Damen und Herren, die Engel, auch wenn Sie sagen, das sind sie nicht, sind sie auf jeden Fall sehr wertvoll in dem Moment. Sind das dann alles Menschen, die irgendwie im weitesten Sinne aus dem medizinischen Sektor kommen?
Nein, gar nicht. Das sind Verwaltungsangestellte überwiegend. Die haben in der Sparkasse gearbeitet. Die haben irgendwo im Verwaltungsbereich gearbeitet. Das waren Verkäuferinnen, sind dabei. Manchmal sind auch Kindererzieherinnen mit dabei. Das ist sehr schön. Lehrerinnen haben wir auch. Aber Krankenschwestern, die sagen, ich habe genug Kranke gesehen. Ich will das nicht mehr. Und daher ist das so eine bunte Vielfalt. Und ich will auch sagen, wir haben drei Herren, da sind wir ganz, ganz stolz darauf, dass die auch mit im Dienst sind, weil man braucht diesen Part. Manche Patienten finden es besser, mit einem Mann zu sprechen. Das kommt auch dazu.
Wie alt sind denn die Damen und Herren?
Wir sind meistens um die 60 rum, sage ich immer wieder. Also es sind Personen, die in den Ruhestand gehen und dann noch etwas Sinnvolles machen möchten. Sie haben sich informiert, gucken ins Internet, was wird denn so angeboten, und dann sind sie auf uns gestoßen und sagen, ja, das kann ich mir erlauben, einmal die Woche für eine gewisse Zeit hier zur Verfügung zu stehen.
Wenn die also, die Leute, die dabei helfen, wenn die nicht aus dem medizinischen Bereich kommen, bekommen die dann eine Schulung im Vorfeld? Oder
ja.
Wie bereitet man denn auf so ein Ehrenamt vor?
Da gibt es eine Basisschulung, die wird über die EKH, also über die Evangelische Kranken- und Altenhilfe, angeboten. Aber die finden auch nicht immer statt, nicht immer sofort. Ansonsten ist es, wie man immer sagt, Learning by doing, also die, die schon viele Jahre dabei sind, nehmen denjenigen mit an die Hand und lernen ihn an. Und es gibt Bereiche oder Gruppen, wo man sagt, sie wollen ein Führungszeugnis. Das haben wir nicht. Ich denke, das sind alles Frauen mit ganz oder Männer, auch mit ganz viel Lebenserfahrung, und die können diesen Dienst leisten. Und wenn ich mindestens nach 3-4 Mal erkenne, ja, ich kann, ich habe Empathie, ich habe auch Resilienz, dann kann ich diese Arbeit leisten. Und wenn nicht, dann sind wir so ehrlich miteinander und sagen, nein, ich glaube, ich gehe nach Hause und sehe immer noch diesen Kranken. Nein, das kann ich nicht leisten. Und dann trennen wir uns im Guten. Auch das passiert.
Gibt es denn so eine Möglichkeit, weil ich könnte mir durchaus vorstellen, dass es auch belastende Situationen gibt, wo man aus verschiedensten Gründen, weil es einen selbst betrifft oder weil einem die Tragweite von bestimmten Erkrankungen auch belastet. Wie greifen Sie denn das dann auf? Wie begleiten Sie denn das?
Ja, auch das gibt es, hauptsächlich auch für die Personen, die in der Palliativmedizin tätig sind. Und da sagen die mir immer, sie brauchen eine Supervision. Die Supervision erfolgt oftmals wirklich im häuslichen Bereich, dass man dann mit dem Ehemann darüber spricht. Oder wir sind auch dabei, das zu organisieren, dass wir sagen, wir können auch einen Mediator beantragen und der würde dann diese Supervision durchführen. Bisher haben wir es nicht gebraucht, weil oftmals ich in meiner Person das dann auch mitbegleitet habe.
Also wie gesagt, ich komme selber aus dem medizinischen Sektor. Ja. Ich habe eine Vorstellung, was da alles auf Sie zukommt. Aber Sie hatten selber gesagt, Sie begleiten das. Sie haben das mehr oder weniger vor 20 Jahren? 25 Jahren in Oranienburg bzw. in Hennigsdorf als erstes etabliert?
Ja, wir haben damals uns zusammengesetzt, die Geschäftsführung, da war der Pfarrer mit bei, dann war ein Seniorenbeauftragter dabei, dann gab es eine Landesbeauftragte für Berlin-Brandenburg und meine Wenigkeit, und dann haben wir darüber beraten, dass wir so etwas gerne haben möchten und das in der Zeitung veröffentlicht. Von der Zeitung war auch noch jemand mit dabei. Und aufgrund dieser Zeitungsveröffentlichung haben sich spontan in jeder Klinik Hennigsdorf wie Oranienburg 4 Personen gemeldet. Und mit dieser kleinen Gruppe haben wir angefangen. Und zu dieser Zeit war ich ja auch noch Pflegedienstleiterin, habe das Pflegepersonal darauf vorbereitet, dass jetzt jemand kommt und der geht zum Patienten. Und wichtig ist, wir machen keine pflegerischen Tätigkeiten. Nicht, dass irgendjemand Angst haben muss um seinen Arbeitsplatz und sagt, ja, jetzt übernehmen die hier unsere Tätigkeiten und wir werden dann überflüssig. Nichts dergleichen. Wir sind so ein kleines i-Tüpfelchen für die liebevolle Betreuung des Patienten. Und das Pflegepersonal war dementsprechend sehr, sehr offen, hat sich auch sehr interessiert gezeigt, und so haben wir begonnen. Hauptsächlich in der Chirurgie, in der inneren Medizin, in der Geriatrie, ganz, ganz wichtig. Nachher kamen noch andere Bereiche. Kinderstation war auch noch wichtig gewesen. Nachher kamen auch noch andere Bereiche dazu, wie die Gynäkologie, die Demenzerkrankenstation. Ja, das war's dann.
Und Sie hatten es vorhin schon gesagt, wie viele sind Sie? Also Sie haben mit 8 Leuten angefangen und wie viele sind Sie jetzt?
Jetzt sind wir 44.
Das sind ganz beeindruckend.
Ja, eine schöne Zahl. Und ich glaube, im ganzen Land Brandenburg sind wir die größte Gruppe. Oh. Ja, es gibt ja nun nicht, leider nicht so viele Häuser, die grüne Damen und Herren haben, weil es ist immer mit etwas Aufwand verbunden und von alleine macht sich nichts. Man muss das schon vernünftig begleiten und die Gruppe auch gut führen und dass dieser Zusammenhalt auch sehr, sehr gut ausgeprägt ist.
Sind denn diese Gruppen in Brandenburg miteinander vernetzt? Also haben Sie Kontakt tatsächlich und Austausch?
Ich war 10 Jahre die Landesbeauftragte für Berlin-Brandenburg und habe das vor 4 Jahren, glaube ich, dann abgegeben, 5 Jahren abgegeben. Und dadurch kenne ich viele, viele Häuser, von Bernau bis nach Guben. Und man kann sich sehr, sehr gut vernetzen. Aber das ist nicht mehr der Fall. Das ist einfach ganz, ganz schwierig, die Häuser unter einen Hut zu bekommen oder zumindest die Einsatzleitung zusammenzurufen und zu sagen, wir machen hier mal gemeinsam eine Tagung. Ach, das wird so schlecht angenommen. Da sind wir ganz, ganz traurig, denn ich habe ja auch eine Nachfolgerin, die dann für den Verband, also für Land Brandenburg und Berlin zuständig ist. Also eine Landesbeauftragte, die sich darum kümmert und es ist wenig. Also ich glaube, da hat Corona wirklich auch viel Abbruch getan, weil viele Gruppen haben sich auch aufgelöst in dieser Zeit, schon aus Angst, eventuell sich anzustecken und manche auch aus Altersgründen.
Ich meine, anscheinend brauchen Sie den Werbeblock hier in Oranienburg und Henningsdorf nicht unbedingt, aber grundsätzlich, das werden wir am Ende auch noch machen. Am Ende dieser Folge müsste es so sein, dass mindestens ein paar sagen, oh, ich glaube, ich würde das auch gerne machen. Das hat sehr viel Sinnhaftigkeit.
Also es muss die Klinikleitung dahinter stehen und der Pflegedienst muss damit einverstanden sein. Und dann brauchen sie jemand, der mit Herz und Seele dabei ist und für diese Aufgabe glüht.
Ja, sonst ja. So wie Sie, ne? Ja, ja, schon spürbar. Wie immer im Ehrenamt muss es jemanden geben, der das macht und am Leben hält.
Da zitiere ich immer so gerne Wilhelm Busch. Willst du in Ruhe und Frieden leben, lass dir bloß kein Ehrenamt geben.
Ja, ist wirklich so. Glauben Sie mir, wir kennen das sehr gut und verstehen das gut. Für diejenigen, die jetzt zuhören und sagen, okay, ich habe so eine grobe Vorstellung, wie das hier so läuft, aber Sie hatten es auch vorhin schon mal gesagt, aber wie sieht denn so ein typischer Einsatz aus? Ja. Was passiert denn da eigentlich?
Also wenn sich jemand bewirbt, dann führe ich mit denjenigen erstmal ein Gespräch. Stelle alles vor, was für Aufgaben auf ihn drauf zukommen. Ich habe auch einen kleinen Katalog, wo denn die Aufgaben auch aufgezeichnet sind. Dann zeige ich ihm das Haus und dann kann er sich erst das nochmal überlegen. Dann gebe ich Formulare aus, wo er sich eintragen muss und dann kann er sich nochmal in Ruhe alles durch den Kopf gehen lassen. Und wenn er sich dann nochmal meldet, dann gehen wir praktisch in die Umkleide oder in die Wäschekammer, kleiden ihn ein, gehen in die Umkleide, zeigen sämtliche Räume und dann beginnt es, dass ich morgens oder wenn ich komme um 9 Uhr, meistens beginnt es, in der Rezeption gibt es einen Ordner und da muss ich mich eintragen, dass ich von bis im Krankenhaus tätig bin, weil das hat versicherungsrechtliche Aspekte für Haftpflicht und für Unfallversicherung. Und dann hat derjenige, das ist im Gespräch schon erörtert worden, wo seine Interessen liegen. Sind ihm alte Menschen sehr nah oder möchte er lieber in die Chirurgie oder lieber bei den Herzerkrankten oder lieber in die Neurologie? Das wird schon vorher alles so ein bisschen sondiert. Und dann geht derjenige auf diese Station, die ihm zugewiesen wird, auf diese Station und meldet sich dort beim Pflegepersonal. Immer erst in Begleitung, mindestens 3-4 Mal in Begleitung einer erfahrenen grünen Dame oder grünen Herr. Und dann sagt die Schwester, ach, gehen Sie doch mal zu Herrn XY oder Frau Meier hat schon lange keinen Besuch bekommen, die Kinder wohnen weit weg. Oder die Schwestern sagen auch, ach, gehen Sie einfach durch. Also dann gehen sie von Klopfen an, gehen von Tür zu Tür, stellen sich vor, ich bin eine grüne Dame, ich würde Sie gern heute ein bisschen unterhalten. Gibt es etwas, worüber Sie sprechen möchten oder haben Sie irgendwelche anderen Wünsche? Und dann kommt man automatisch ins Gespräch. Und wenn das ein 2- bzw. 3-Bettzimmer ist, dann hat man nicht nur einen Patienten, dann hat man alle 3 gleich mit zu versorgen. Was ich auch machen darf, ich darf ein Glas Wasser, darf ich mit Wasser füllen oder den Trinkbecher mit Wasser füllen, aber der Patient muss alleine in der Lage sein, ihn zu nehmen und alleine zu trinken. Oder manchmal liegt auch eine Kiwi da und die wissen gar nicht, wie kann ich die dann essen? Dann wird die abgeschält, das kann man auch machen. Und dann desinfiziert man sich die Hände und. Also Hygienemaßnahmen sind auch ganz, ganz wichtig im Krankenhaus mit einzuhalten.
Gibt es denn so was wie eine Grundausstattung, dass Sie, wenn Sie dann unterwegs sind und Sie sprechen dann mit denen, aber die wollen zum Beispiel gerne mit Ihnen Kartenspiel spielen oder die wollen, dass Sie Ihnen was vorlesen oder die wollen mit Ihnen ein Kreuzworträtsel reden. Haben Sie sowas wie so eine Art Grundausstattung?
In den Tagesräumen gibt es so etwas. Ja, Kreuzworträtsel weiß ich jetzt eher nicht. Zeitschriften waren nicht so erlaubt, weil da doch mehrere das anfassen. Es war auch problematisch während der Corona-Zeit mit Büchern. Da durften wir die Bücher gar nicht verleihen. Jetzt ist es wieder alles mehr gelockert. Aber Zeitschriften, wenn er selbst etwas hat, natürlich machen wir das sehr gern. Wir lesen auch gerne vor. Das ist alles überhaupt kein Problem.
Viele Patienten und Patientinnen sind im Krankenhaus nicht nur krank, sondern, Sie haben es ja schon gesagt, sind dann auch einsam und unsicher. Sie kommen aus der Pflege, aber wie nehmen Sie das wahr? Wie erleben Sie diese emotionalen Momente mit Patienten, wo sie gebraucht werden?
Das ist ein zunehmendes Problem, die Einsamkeit. Und ich bin immer so ein bisschen traurig, wenn man darüber berichtet, auch an höheren Stellen und uns da die grünen Damen und Herren total vergisst. Denn wir sind wirklich dafür da, um unsere Zeit dem Patienten zu widmen. Und allein ein Gespräch oder einfach mal nur die Hand halten, das ist so viel wert. Die Patienten sind, die lächeln einen an und die sind glückselig, dass jemand mal etwas Zeit hatte und sie konnten sich auch mal was von der Seele reden. Manchmal Dinge, die sie nicht mit der Familie besprechen, sondern dann mit der grünen Dame oder mit dem grünen Herrn. Und das sind dann auch so gute Begegnungen, wo derjenige, der dann nach Hause geht, ganz erfüllt für sich ist und sagt, ach Mensch, war das heute ein schöner Tag. Ich habe heute wirklich was Gutes geleistet. Und das ist nicht nur, dass die Menschen unbedingt alleine sind. Aber die haben noch Kinder, die haben noch Verwandte. Die Kinder wohnen manchmal ganz, ganz weit weg in Thüringen oder sonst irgendwo. Und da habe ich selbst persönlich oftmals einen Anruf dann zu Hause. Die finden meine Telefonnummer im Internet und rufen mich an und sagen, Frau Barthe, kümmern Sie sich doch bitte mal drum. Ich kann hier nicht öfter zu Besuch kommen. Gehen Sie doch mal zu meiner Mutter und besuchen das. Und das organisiere ich dann. Das geht ganz wunderbar.
Ich bin immer wieder beeindruckt. Sie schenken Menschen Zeit, etwas, das im Klinikalltag oft knapp ist. Und merken Sie manchmal schon an kleinen Reaktionen, wie viel das bewirken kann bei diesen Menschen, die Sie besuchen, vielleicht auch bei den Pflegenden?
Das wird mir immer wieder berichtet von den vielen grünen Damen, die im Einsatz sind. Da wird wirklich gelächelt, da wird sich bedankt, da wird auch mal ein kleiner Witz gerissen. Also das ist wirklich sehr, sehr, sehr herzerfrischend. Und für denjenigen, der nicht mehr in der Lage sein sollte, sich zu äußern, ist es auch manchmal ganz wertvoll, ganz still am Bett zu sitzen und da zu sein.
Und Nähe zu haben. Ne?
Ja.
Das, was, egal wie großartig tatsächlich Pflegende sein können, wissen wir, ahnen wir alle, was für Belastung dort täglich ist.
Ja,
und dass das eher, ich glaube, viele Pflegende würden schon gerne auch die Zeit haben, anders agieren zu können. Aber aktuell ist das meistens ja nicht möglich.
Richtig, richtig.
Deswegen gut, dass es sie gibt.
Das ist ein guter Punkt.
Leider. Gab es denn Begegnungen, die Ihnen besonders im Gedächtnis geblieben sind? Berührend, überraschend, humorvoll. Sie haben gesagt, es wird gelacht, es ist Dankbarkeit. Aber das, woran Sie sich in den letzten 25 Jahren erinnern, wahrscheinlich gibt es ganz viel, ne?
Das stimmt. Und es sind ja so viele Jahre und da gab es immer wieder irgendein Ereignis. Aber unlängst war ein Patient in der Geriatrie, der wurde in der Reha nachversorgt und das war der Vater von einem Schüler, den ich mal ausgebildet hatte. Und das war so, Ach, so toll, weil er hat so viel dann erzählt über seinen Sohn und das hat das alles so ein bisschen wiedergespiegelt, wie er auch in der Ausbildung war. Das war ein sehr, sehr guter Schüler und ich habe mich richtig darüber gefreut, dass das so zu einer ganz positiven Reaktion führte.
Und da schließt sich auch wieder so ein Kreis, ne?
Stimmt. Sie hatten ja schon erzählt von diesen kleinen Begegnungen, also dass es auch eben oft kleine Dinge sind, die einen schlechten Tag besser machen, also ein Gespräch natürlich, ein vorgelesenes Kapitel oder eine Besorgung. Was erleben Sie da besonders häufig, beziehungsweise was kommt besonders gut an, worin liegen in der Regel die Bedürfnisse?
Eher im Gespräch.
Im Gespräch.
Im Gespräch. Also die Aufmerksamkeit lässt dann schon nach. Der kranke Mensch kann nicht über eine lange Zeit aufmerksam zuhören. Wenn wir jetzt irgendwas vorlesen.
Da ist die Konzentration mal, wahrscheinlich
ja,
gar nicht da.
Die Konzentration da, ne? lässt nach. Wir hatten zur Weihnachtszeit auch mal so eine kleine Weihnachtsfeier mit Weihnachtsgeschichten. Das war sehr anstrengend für die Patienten. Und vielleicht ein kleines Gedicht mal, ja. Das aber eher in dem Gespräch miteinander, das ist das Wertvollste, was wir leisten können. Und wie gesagt, dieser Lotsendienst, diese Begleitung auf die Station, weil dann die ersten Aufregungen, die ersten Ängste schon genommen werden. Ich möchte auch noch unbedingt erwähnen, dass unsere Gruppe sich regelmäßig auch trifft. Alle 4 bis 6 Wochen, je nachdem, wie es im Kalender so hinkommt, treffen wir uns. Da haben wir auf alle Fälle auch Belehrungen über Arbeitsschutz und Hygiene, aber wir tauschen auch untereinander aus. Und das ist ganz, ganz wichtig, wie gesagt, im Rahmen dieser Supervision auch mal über andere Probleme zu sprechen. Und wir unternehmen auch was. Zum Beispiel morgen. Morgen fahren wir in den Spreewald.
Sehr schön.
Gründamen und Herren fahren in den Spreewald und verleben einen wunderschönen Tag. Und das ist für uns ein Geschenk zu unserem 25-jährigen Jubiläum. Und da sind wir auch, da sind wir schon ganz aufgeregt.
Das heißt, da entstehen auch Freundschaften
und
man versteht sich als Team und all das.
Ja, genau.
Weil, genau, ich meine, man geht natürlich, also alle, die mitmachen, machen mit, weil es auch Spaß macht, es ist sinnerfüllend. Vorhin war schon das Thema belastende Situation. Manche Leute begleitet man ja wahrscheinlich ganz kurz oder in der Regel für ein paar Tage. Manche sind länger da. Lässt man sich da auch mal so ins Leben ein Stück weit reinziehen? Wie grenzt man sich ab?
Da muss man sich abgrenzen.
Muss man sich abgrenzen, ja.
Die Resilienz ist ganz, ganz wichtig. Dazu gibt es auch Fortbildungen, dass man sich nicht damit zu Hause noch quält oder grübelt, weil die Situation ist so, wie sie ist und man kann sie leider nicht ändern. Und wenn die Uhr abgelaufen ist, dann ist es ein ganz, ganz trauriges Kapitel, aber es ist manchmal so im Leben.
Ja,
Tod und Leben gehören zueinander.
Ja, natürlich, ja.
Also die Aufenthaltsdauer in den Krankenhäusern ist massiv reduziert.
Ja.
Und es geht ja immer wieder noch mehr dahin, viel ambulant zu operieren. Und ja, ob der Patient dann immer zu Hause so gut versorgt ist, das weiß man auch nicht.
Das geht manchmal vielleicht ein bisschen zu schnell. Ne? Ich habe noch eine Frage im Umgang mit den Patientinnen und Patienten. Es gibt ja Leute, die sind allen sympathisch, und aber andere sind vielleicht ein bisschen sperriger im Umgang. Wie gehen Sie denn damit um? Tauschen Sie denn untereinander oder?
Ich habe mal gesagt, wenn man gar nicht mehr aus dem Zimmer kommt, das gibt es ja auch, dass die dann so klammern, dass man gar nicht mehr, dann soll der Zweite, der auf Station ist, dann schon mal klopfen und sagen, komm doch bitte mal, hier ist ein anderes Problem oder so in der Richtung. Aber das kommt selten vor, selten vor. Eher, dass der Patient es nicht möchte, dass er sagt, was, hier, grüne Partei mit einem grünen T-Shirt, nee, da können Sie gleich gehen.
Das wird dann auch ganz klar formuliert.
Wird ganz klar formuliert. Oder man sagt, was, hier von der evangelischen Kirche, nee, sowas wollen wir nicht. Also das kann auch passieren. Aber der Patient meint mich ja nicht persönlich. Und das sage ich auch immer wieder, dass man sich das nicht zu Herzen nimmt, sondern dann sich verabschiedet ganz freundlich, einen schönen Tag wünscht, das Zimmer verlässt und dann geht man ins nächste Zimmer. Auch das passiert. Gar nicht so selten.
Frau Barthe, wir haben vorhin kurz geredet und Sie haben erzählt, dass Sie tatsächlich aus dem medizinischen Sektor kommen. Sie sind Intensivschwester und Sie sind auch Pflegedienstleiterin gewesen. Wenn man dann also fertig ist mit seinem Berufsleben, mehr oder weniger, irgendwann könnte man ja, und das haben Sie ja auch gesagt, viele Pflegekräfte sagen, reicht dann jetzt auch langsam. Was hat Sie denn bewogen, dabei zu bleiben? Warum haben Sie denn gesagt, oh ja, Krankenhaus kann ich noch weiter?
Ich war mein Leben lang sozial engagiert. Also mit meinem 13. Lebensjahr stand eigentlich schon fest, dass ich Krankenschwester werde. Mein Vater ist sehr früh verstorben und hat ja immer so einen Hintergrund. Und er war so allein in dem Zimmer, er war bösartig erkrankt und so allein und hat sich vor Schmerzen gekrümmt. Und dieses Bild habe ich als Kind so in mir aufgenommen und gesagt, das soll kein Patient erleben, sowas. Der soll nicht alleine sein. Ich will dabei sein. Und habe in meiner aktiven Tätigkeit auf der Intensivstation das sehr, sehr gut durchführen können. Habe dann aber immer wieder auch die Pflegekräfte dazu animiert, für den Patienten da zu sein. Und das Gleiche, denke ich, immer gelingt mir mit meinen grünen Damen und Herren, dass sie wissen, sie tun etwas Gutes für den Patienten. Und für sich selbst. Die meisten gehen nach Hause und sagen, ach, das war heute ein schöner Tag für mich.
Ich glaube, das ist der Idealfall von Ehrenamt, wenn es eben zum einen man das mit Menschen macht, die man mag. Das haben Sie gerade beschrieben, morgen der Spreewald. Und das andere ist, dass es eine Sinnhaftigkeit hat, die weit darüber hinausgeht, was man an Kraft und Energie investiert. Und dann wird Ehrenamt deutlich mehr als alles andere, was man sich vorstellen kann, wie viel einem das den Menschen auch bedeutet, die es auch ausleben und nicht nur, was sie anderen schenken können.
Ja, da haben Sie recht.
Also das erlebe ich so beim Ehrenamt immer wieder. Ich lasse Sie mal was trinken. Ich habe Sie jetzt schon zweimal unterbrochen. Ich bin selber Physiotherapeutin und habe als junge Auszubildende auch in einem evangelischen Krankenhaus in Rüdersdorf gearbeitet. Und mir ist damals immer gesagt worden, wenn du dann arbeitest, musst du die Leute, die Familienangehörigen immer rausschicken. Das ist doch gerade als Physiotherapeutin. Also wenn da jemand sitzt, komplimentier die einfach raus und dann machst du deinen Job. Ich habe mich dran gehalten und ich kam an ein Bett von jemandem, der eine Hüftoperation hatte. Und da saß jemand und der redete und der ging einfach nicht. Und das fand ich jetzt, und ich wartete und habe ihn dann rausgeschickt. Resolut, wie man mir das gesagt hat. Das war der Pfarrer. Ich habe den Pfarrer rausgeschmissen. Das wurde zur Legende in diesem Krankenhaus, weil wenig 17-Jährige den Pfarrer rausgeschickt haben, der einfach nur seine Aufgabe dort gemacht hatte. Ich habe es nur einfach nicht verstanden gehabt. Ja, der hatte leider nicht entsprechende Kleidung an oder ich hatte es einfach nicht gesehen. Dementsprechend,
Das kann passieren. Ja, aber oftmals ist es ja auch so, dass die Angehörigen dann drin sind im Zimmer. Das kommt auch oft vor. Belassen wir auch. Ja. Aber ich sage immer, keine Informationen ausgeben, also nicht über die Erkrankung reden. Wir haben da auch keinen Einblick in irgendwelche Dokumentationsunterlagen. Und es kann auch nicht neugierig erfragt werden, ach, was hat er denn? Nein, auf keinen Fall. Es bleibt außen vor. Und wenn die Angehörigen jetzt Fragen haben, ach, wird denn das nochmal was? Also nicht darauf antworten, das ist nicht unsere Aufgabe. Wir sind kein medizinisches Personal und das ist ganz, ganz wichtig. Und ich denke auch, da halten sich alle auch daran. Man will ja nicht irgendwo in irgendwelche Konflikte geraten.
Sie arbeiten ja mit vielen Ehrenamtlichen zusammen in den letzten Jahrzehnten, kann man das schon sagen. Was braucht denn Ihre Arbeit, was brauchen Sie denn tatsächlich, um gut ehrenamtlich tätig zu sein?
Die Frage kommt sehr häufig. Was wünscht man sich? Ja. Die Anerkennung natürlich, ja, dass man sagt, ach ja, da gibt es etwas und das ist der Ehre wert. Wo könnte man ansetzen? Es gibt ja diese Ehrenamtskarte im Land Brandenburg. Ich habe die noch nicht einmal einsetzen können. Überall, wo ich es versucht habe, war, nö, das hat bei uns keine Wertigkeit. Und da denke ich, vielleicht so eine Fahrpreisermäßigung oder ja, irgendwo eine Anerkennung. Ich will gar nicht, dass wir hier Urkunden oder sonst irgendwas, sondern irgendwo was Materielles auch. Nicht, dass wir bezahlt werden. Das will ja auch gar keiner. Das ist ja ein reines Ehrenamt, aber ich denke, vielleicht ein Kinoeintritt, der mal nur die Hälfte kostet oder mal ins Theater oder so etwas, ja. Also da denke ich, da kann man bestimmt ganz, oder ins Konzert, da kann man ganz viel machen, wo man auch mal Freude jemanden oder Anerkennung denjenigen vermitteln kann. Eine überreichte Plakette, freut man sich, aber ja.
Ist eben auch nur eine überreichte Plakette, die richtig dann irgendwo einstauben kann. Ja, ja. Wie, Sie haben schon ganz viel erzählt, aber wie reagiert denn oder wie arbeiten Sie denn mit dem Pflegepersonal zusammen? Wie gehen die denn mit Ihnen um?
Das ist ganz, ganz wichtig, dass das Pflegepersonal informiert ist, dass wir kommen, dass wir auf Station sind und dort nach zu den Patienten gehen. Leider, muss ich immer wieder sagen, nach 25 Jahren gibt es immer wieder Personal, auch von den Ärzten, die dann sagen, grüne Damen, was ist denn das? Da musst du dann auch tief Luft holen und sagen, oh Gott, nee, nicht schon wieder von Anfang an. Also eigentlich nach 25 Jahren sollte das schon bekannt sein und wir werden jetzt öfter auch in der Zeitung Wir Kompakt, gibt es ja in Oberhavelkliniken, und da werden wir auch benannt oder auch mal ein Foto von uns mit drin, dass wir bekannter werden. Also wirklich, man kann, klappern gehört zum Handwerk und da müssen wir eben einfach mehr aus uns raus und uns in die Öffentlichkeit mehr bewegen, und wir haben auch gute Kontakte immer wieder zu den Bundestagsabgeordneten, zu den Landtagsabgeordneten, zur regionalen, örtlichen Gemeinde. Also wir versuchen da auch einzuladen und uns auf uns aufmerksam zu machen. Und dass der Ministerpräsident diesmal am 1. April da war und uns die Urkunde als Ehrenamt des Monats überreicht hat. Also das war wirklich was sehr, sehr Schönes. Er hat auch eine kleine Prämie mitgebracht, die wir jetzt einsetzen auf dieser Busfahrt in den Spreewald. Ja, da haben wir uns sehr gefreut.
Und das ist eben auch Wertschätzung. A, ja, dass man sie kennt, und ja, B, dass man das tatsächlich auch nicht sich permanent immer vorstellen muss, sondern einfach auch, dass man weiß, wer man ist. Finde ich jedenfalls in dem System. Zum Schluss noch. Wenn jemand jetzt zuhört, und das habe ich ja vorhin schon gesagt, jemand zuhört und sagt, oh, ich glaube, ich würde das auch gerne machen oder ich würde es wenigstens gerne ausprobieren. Was muss er dann tun?
Oder anrufen.
Sie? Anrufen. Sie jetzt. Sie anrufen.
Da ist die Frau Kaufer, die Assistentin der Geschäftsführung, die nimmt das Gespräch entgegen und leitet es an mich weiter. Und dann nehme ich Kontakt auf und wir treffen uns dann zum Gespräch.
Und das war's schon?
Ja. Also ich kann tatsächlich bestätigen, dass das hervorragend funktioniert. Ich habe auf der Website geschaut nach den grünen Damen, habe Frau Kaufer insofern angerufen. Sie hat mich sofort gefragt, ob ich eine grüne Dame werden möchte. Das war die erste Frage. Dann habe ich erklärt, dass ich jetzt heute ein anderes Anliegen habe. Aber das funktioniert wirklich ganz hervorragend. Ja. Und die Anfrage kam offensichtlich bei Ihnen an.
Ja.
In Ordnung. Wir packen das auch das wieder einfach in den Link mit rein. Und wer das möchte, der möge sich doch einfach bei Frau Barth dann melden. Ja. Vielen, vielen lieben Dank für dieses Gespräch.
Bitteschön. Das hat mir sehr viel Freude bereitet.
Mir ebenso.
Ja, damit verabschieden wir uns heute zu unserer Folge 10 von Tacheles und Törtchen. Hat sehr viel Spaß gemacht. Und ja, vielen Dank an alle, die zugehört haben. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Bis dann.
Tschüss.